Zu lange, zu langsam, zu laut. Schlimmster Film, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Die Schauspielerei ist viel zu übertrieben und lächerlich. Das Weinen, die verängstigten Gesichter und das Verhalten fühlten sich alle übertrieben und unnötig an. Was für ein schrecklicher Film. Wir gingen nach 40 Minuten. Ich habe den Kinobetreiber angerufen, um mein Geld zurückzuverlangen. Leider war dies nicht möglich. Es war einfach unsere Wahl eines schlechten Films. Ein Wort: langweiliger Kartoffelsack. Nein, danke, Ratu. Wer hätte es gedacht? Richtig, wahrscheinlich jeder. Heute tauchen wir ein in das Remake eines echten Film- und Horrorklassikers von 1922. Ein Film, der die Filmwelt für immer verändern sollte. Und jetzt, über 100 Jahre später, wagt sich niemand Geringeres als Robert Eggers an eine Neuinterpretation. Also schnallt euch an, haltet euer Knoblauchbrot bereit und freut euch auf unser Review zu Nosferatu aus dem Jahr 2024.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Serkan, ich grüße dich. Wie geht's dir?
Ich grüße euch auch, alle Zuhörer. Heute werden wir ein untotes Vergnügen zelebrieren hier. Ja? Ich freue mich schon sehr. Denn wir haben den Film ja jetzt mittlerweile schon zweimal gesehen. Wa? Das kann ich mal vorwegnehmen. Und ich glaube, wir sind beide richtig hyped. Ne? Also ich feiere jetzt schon, ich freue mich schon so richtig auf diese Episode. Denn wir haben so viel uns angeschwiegen und nicht darüber geredet, damit wir jetzt wirklich mal in die Insights gehen und alles mal auseinandernehmen. Kann auch ein bisschen wild am ein oder anderen Ende sein, weil wird nichts geschnitten. Es ist direkt live und direkt.
Ja, genau. Also ich glaube, Nosferatu war einer der, von mir der meist erwartetste Film aus dem Jahr 2024, 2025. Also ich glaube, in den USA wurde er so Weihnachtszeit released und in Deutschland dann am 2. Januar. Ich glaube, es war von mir, wie gesagt, der meist erwartetste Film. Als ich vor ungefähr 3 Jahren gehört habe, dass Robert Eggers ein Remake von Nosferatu macht aus dem Jahr 1922, da wusste ich, das Ding ist in sicheren Händen, weil der Mann einfach sein Werk versteht. Ja, also wir sind da beide so ein bisschen, würde ich mal fast sagen, sehr skeptisch, was irgendwelche Remakes angeht. Also wenn ich jetzt mal, mir fallen eigentlich jetzt 3 sehr prominente Beispiele ein, natürlich S1 und 2 mit Bill Skarsgård, den wir ja auch wieder sehen. Katastrophe, also für mich, also Katastrophe ist übertrieben, aber ist halt für mich so ein Popcorn-Film, den guckt man sich einmal an und denkt sich so, ja, okay, wurde so mäßig gut unterhalten und das war's. Weiteres Beispiel, das mir einfällt, ist Nightmare on Elm Street Remake, absolute Katastrophe. Und da war noch ein drittes, das mir gerade eingefallen ist. Es stimmt hier, Pet Sematary. Also den Film fand ich auch sehr geil. Und das Remake ist einfach auch eine Schande, wenn ihr mich fragt. Ja, Candyman war okay. Wenigstens war Candyman ein neuer, interessanter Ansatz. Mhm. Ne? Das muss man ihm lassen. Hat auch seine guten, schönen Momente. Und da weiß man, also da wussten die Macher auch so, wie sie da mit ihren Elementen umzugehen haben. Ist meine Meinung. Ne? Aber wie gesagt, bei Nosferatu wusste ich, das Ding ist in sicheren Händen und ich bin da auch leider Gottes mit extrem hohen Erwartungen rangegangen. Und weil die Erwartungen auch so extrem hoch waren, kann man ja auch nur enttäuscht werden. Aber trotzdem war das absolute Glanzleistung. Wie siehst du das?
Ja, absolut. Ich meine von Nosferatu selber, Graf Orlok, die Geschichte des Graf Orloks ist, glaube ich, weltweit bekannt. Ja, das Original 1922 von, wie heißt er nochmal, Fritz?
Friedrich Wilhelm Murnau.
Nicht Fritz Lang. Das hat nämlich letzte Mal falsch gesagt. Ne? Nicht Fritz Lang von der, wie heißt es nochmal, dieses ganze Spektakel, dieser eine Film.
Meinst du Fritz Lang oder was?
Ja, von Fritz Lang, der bekannte Metropolis.
Ja,
genau. Da war die Verwechslung. Altes deutsches Kino, so, ne, aber genau, ja. Die Geschichte von Graf Orlok ist jetzt weltweit bekannt. Ja. Und ich glaube, ein Film, der 1922 als Stummfilm verfilmt wurde, der darf durchaus ein Revival bekommen, ne? Und deswegen war ich da schon gespannt. Und wie du es auch schon so schön gesagt hast, bei Robert Eggers in den richtigen Händen, da weiß man, da geht jemand mit voller Passion ran und hat auch einfach Ahnung vom Handwerk, vom Filmemachen. Deswegen, ja. Weiß noch, wie du mir das erste Vorab-Cover-Poster über WhatsApp geschickt hast und meintest, damn, ja, Nosferatu von Robert Eggers. Da war ich dann auch gleich getriggert und wusste, das wird was. Das wird was.
Egal,
und wir wurden nicht enttäuscht,
so,
oder?
Egal, ich war so todesexcited, das kannst du gar nicht vorstellen. Vor allem Robert fucking Eggers, Alter. Ja, der Typ, der war jetzt mal so vier miese Bretter rausgehauen. Ist einfach echt schon geil. Aber hey.
Ne? Bisher war jeder Film ein Volltreffer.
Ja? Jeder Film ist episch. Jeder Film ist einfach nur...
Und was der Robert Eggers halt, finde ich, immer so genial schafft, ist, dass du während dem Film mit wenigen Mitteln du wirklich in die Zeit reinversetzt wirst. Du bist wirklich stiller Zeitzeuge. Du guckst den Leuten über die Schulter und du nimmst das Wording auf, so wie die Leute miteinander sprechen, wie die miteinander...
In den Dialekten,
genau. Es ist immer so akkurat, so dass, also auch dieses bei Northman, ja, manche haben ja, den hatte ich auch im Kino gesehen und manche waren so eher, haben wahrscheinlich so ein Vikings-Verschnitt, wie die Serie erwartet, mit epischen, großen Schlachten. Klar gibt es da auch Schlachten, aber der hat eben sehr viele ruhige Momente halt auch und eine sehr dunkle Atmosphäre und spricht halt auch in diesen, ja, ich weiß nicht, ob das keltisch ist, also da schieß mich tot, ich bin jetzt kein Historiker, ja, aber in dieser Art Sprache und in der Art von Mystik, wie man die Welt gesehen und interpretiert hat und sowas fängt halt immer genial auf und das finden wir auch, finde ich, wieder Nosferatu und weil wir gerade gesprochen haben von so gehypt sein, wir waren beide eingeladen von unterschiedlichen Freunden und Menschen zur Weltpremiere, die ja in Berlin stattgefunden hat. Und das ist ja auch nicht einfach aus irgendeinem Grund, sondern ne, weil in Berlin die Erstaufführung ja damals ehemals im Marmorhaus, im legendären Marmorhaus, was es ja leider nicht mehr gibt, veröffentlicht wurde. Und quer gegenüber, für alle Nicht-Berliner, die es vielleicht nicht wissen, muss nur über zwei Straßen laufen und quasi sieht man da auch schon den Zoopalast, auch legendäres Lichtspielhaus. Und da war dann die Weltpremiere. Ja,
wie ja, war krass, ne?
Das Erlebnis für dich?
Ja, also es ist schon, ich finde es einfach den Fakt einfach so wahnsinnig spannend, dass wir hier ein Remake geguckt haben von einem Film, der 102 beziehungsweise 103 Jahre alt geworden ist und wo die Premiere unweit, also wirklich fußläufig vom Zoopalast stattgefunden hat im Marmorhaus mit einem Max Schreck vor Ort, mit einem Mona vor Ort, der Regisseur. Ich weiß nicht, ob Henrik Gallen, also derjenige, der das Drehbuch auch geschrieben hat für den 1922er, auch da war. Ich kann es mir vorstellen. Also diese Vorstellung ist einfach wahnsinnig krass und das wurde dann auch angesprochen von Regisseur und Produzent Chris Columbus, also Regisseur Robert Eggers und vom Produzenten Chris Columbus bei der Premiere, dass das auch ein Grund war, warum die Weltpremiere oder beziehungsweise warum man sich für die Weltpremiere entschieden hat, diese in Berlin stattfinden zu lassen. Das war schon sehr, sehr geil. Und auch richtiger Fanboy-Moment von mir, als Robert Eggers dann auf die Bühne gekommen ist. Ich bin aufgesprungen und habe geklatscht und habe gejubelt, weil ich diesen Typen einfach so, er hat mir wieder so richtig Hoffnung gegeben.
Und ich habe dich bejubelt.
Da bist du aufgesprungen?
Nee, ich habe dich bejubelt, weil ich gesehen habe, wie quer über die, also wir haben nicht nebeneinander gesessen.
Ja.
Ich habe mit meinem guten Freund Tim, Tim Grenzwert, schöne Grüße erstmal hier an dieser Stelle auch noch, der hat mich eingeladen und du wurdest ja eingeladen von deiner guten Freundin und ich habe quer rüber geguckt, Robert Eggers ist auf der Bühne und Marian springt auf und ist am Shouting. Ja, fand ich aber gut. Pure Emotion. Standard.
Muss sein. Ey, lass uns mal, also für alle, die hier neu sind, das werde ich auch im Intro in Zukunft ansagen. Also wir werden erstmal so spoilerfrei über den Film ein bisschen quatschen. Und dann werden wir eine Spoilerwarnung aussprechen und ab dann wird halt gespoilert. Das heißt quasi für euch, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, ich empfehle euch, dann auszumachen und den Film zu gucken und dann wieder ab dann uns wieder zuzuhören. Lass uns gerne einsteigen. Nosferatu. Wie gesagt, das ist ein Film von Robert Eggers. In den Hauptrollen ist Lily Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe und Emma Corrin. Wir haben auch wieder dabei in kleineren Rollen Ralph Ineson, den man auch auf The Witch kennt, und Simon McBurney. Ja, genau. Und der Film, wie gesagt, das Original stammt aus dem Jahre 1922. Die Idee stammt natürlich vom Bram Stoker ab. Und ja, ganz interessanter Fakt. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen damit beschäftigt, ein bisschen belesen. Und es wäre ja fast so weit gekommen, dass wir die 1922er Version nicht zu Gesicht bekommen hätten.
Ja, genau.
Weil eben die damalige Frau von Bram Stoker Copyright Claim gemacht hat. Die Regisseure und Produzenten von dem 1922er, die haben natürlich auch versucht, das so sehr vom Bram Stokers Dracula-Vorlage zu entfremden, was auch der Grund dafür ist, warum der Typ Graf Orlok heißt und nicht Dracula, warum der Film Nosferatu heißt und nicht Dracula, ne? Mhm. Hat aber nicht funktioniert, dann hat sie tatsächlich auch vor Gericht gewonnen und haben irgendwie alle jeglichen Kopien zerstört, bis auf ein paar und genau, und dann war das natürlich irgendwie dann nicht mehr der Fall, dass das verboten werden musste und wir konnten den Film zu Gesicht bekommen, wie er jetzt ist. Gibt es auch einen richtig geilen Film aus dem Jahr 1979 von Werner Herzog mit Klaus Kinski,
ja.
Den ich auch sehr, sehr empfehlen kann.
Und wir hatten von Willem Dafoe gesprochen und Willem Dafoe ist ja nicht zum ersten Mal in einem Nosferatu-Film vertreten. Yes. Ne? Shadows of the Vampire, glaube ich, heißt der, ne?
Aus dem Jahr 2000.
Genau, und den feiere ich übrigens auch sehr, weil er es ja noch so ein bisschen anderen Ansatz hat mit einer Filmcrew, die nach Tschechien da irgendwie hinfährt und dann auch auf den leibhaftigen Dracula. Oder?
Ja, geiler Film. Also ist auch geiler Cast. Also Friedrich Wilhelm Murnau wird gespielt von John Malkovich, dann Max Schreck wird gespielt von Willem Dafoe und Albin Grau wird gespielt von Udo Kier, was auch sehr geil ist. Also kann ich auch nur empfehlen. Super cooler Film. Müsste auch mittlerweile auch schon gut überall abzurufen sein. Oder zu kaufen sein können, genau. Ja, und jetzt haben wir halt Nosferatu, wie gesagt, einen Film, den ich so krass gehypt habe im Vorfeld, ohne irgendeinen Trailer oder Sonstiges gesehen zu haben. Ich kann mich daran erinnern, ich war im Kino, da kam ein Trailer zu Nosferatu und ich habe mir die Augen zugemacht, habe mir die Ohren zugehalten, weil ich nichts von diesen Scheiß-Trailern mitbekommen wollte.
Ich
auch. Weil ich einfach so krassen Bock hatte. Das ist aber eh auch eine Art und Weise, wie ich jeden Film angehe.
Ja.
Spoilerfrei wie möglich. Ich kann es nur jedem empfehlen.
Genau, und da denke ich mal, die Story jetzt ja auch relativ bekannt ist, ne? Würde ich auch sagen, schaut euch den Film unbedingt an. Also es ist absolute Empfehlung. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Man will es nicht zu sehr hypen, aber hier ist der Hype berechtigt. Ich würde auch sagen, also ich behaupte, es ist Robert Eggers Meisterwerk, ist sein bester Film. Sage ich jetzt schon mal. Ja, auch wenn ich alle anderen seine Filme auch sehr liebe. Ja, ja. The Witch mit wenigen Mitteln, geile Atmosphäre aufgebaut. Aber Nosferatu, technisch Meisterwerk, schauspielerisch Meisterwerk. Der hat so viele Facetten, die er abdeckt, wo ich sage, wir sprechen hier wirklich von, ja, nochmal, buchstäblichen Meisterwerk. Ja, weil er wirklich, da steckt so viel Leidenschaft drin von jedem einzelnen Schauspieler. Und das ist auch kleine Anekdote oder klein erwähnenswert. Ja, auf der Bühne standen sie dann alle. Bill Skarsgård hat er dann auch nochmal erwähnt. zu dem Film, dass er extra Voice-Coaching hatte, damit er diese tiefe Stimme mit einer Operettensängerin oder Operettensänger, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, trainiert hat, um diese tiefe Orlok-Stimme überhaupt hinzubekommen. Also unbedingt auch im O-Ton gucken, würde ich definitiv empfehlen. Ich weiß
ich nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Nee, ich auch nicht. Das habe ich auch zu meiner Frau letztens gesagt. Die hatte, ich habe ihr das nur erzählt und ich wüsste gar nicht, da müsste wirklich ein guter Synchronsprecher rein, fällt mir jetzt auch nicht ein, wer da geeignet wäre, aber das ist schon schwer, wirklich dem gerecht zu werden. Und da wurde ja auch nichts verfremdet, ne?
Nee, also Bill Skarsgård ist einfach auch ein krasser Typ. Also das war auch ein Grund, warum ich, ja, du hast absolut recht, ne, man kennt die Story um Nosferatu, Graf Orlok, aber ich war natürlich auch total gespannt, wie Graf Orlok selber auch dargestellt wird. Und das war auch allein ein Grund für mich, das zu machen. Und das ist ja auch, also Bill Skarsgård meinte ja auch im Interview, gut, wie viel da jetzt dran ist, weiß man natürlich nicht. Aber er meinte auch, nachdem er jetzt S gespielt hat und Nosferatu gespielt hat, dass da jetzt auch langsam die Zeit vorbei ist, das krass Böse zu spielen, weil Nosferatu war ja das krass oder ist das krass Böse in diesem Film, der wirklich ganze Städte ausrotten möchte mit seinem dunklen Fluch. Und ja, auch ganz cool, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert und bin drauf gekommen, also mich hat natürlich auch interessiert, woher kommt eigentlich Nosferatu? Ich meine, auch er war ja mal, kommt er direkt aus der Hölle oder war er erstmal unter den Lebenden und ist dann in die Hölle gekommen oder wurde zu dem gemacht, was er ist? Und es gibt wirklich nicht viel, was man darüber lesen kann, aber was man lesen kann, ist, dass er, bevor er zu dem wurde, was er dann ist, also der Untote quasi, dass er ein Verfechter der schwarzen Magie war in seinem Leben und dann quasi von Belial. Belial ist ein Dämon aus der Hölle, dazu dann gemacht wurde zu dem, was er ist, dass er dann quasi damit mit einem Fluch belegt wurde, der ihn erstens unsterblich macht, aber zweitens halt über Jahrhunderte dann Angst und Schrecken verbreitet. Und das fand ich ganz cool, den Fakt, Belial, ja, so ein Crazy Demon, also googelt es mal, ne, crazy shit.
So ein satanisches, aus irgendwelchen satanischen Versen oder so. Ne? Du hast mir das, ja, glaube ich, geschickt, du hast es gefunden und ich habe mir das dann auch durchgelesen.
Ja.
War irre interessant, ja, was da also noch für eine Geschichte hintersteckt. Und wie viele Menschen auch noch Sachen dazu dichten, dass man hier wirklich von so einer Überlieferung sprechen kann. So, ne? Also schon mehr als nur so eine einfache Geschichte. Und früher waren ja auch Geschichten auch zu einer anderen Zeit, wo man medial nicht so versorgt und überfüttert war, war man da ja natürlich auch noch viel mehr fasziniert von solchen fabelhaften Geschichten, ne?
Ja, noch immer, ne? Also ich finde das noch immer super faszinierend, die ganze Mythologie um Dracula, um die Werwölfe, ach, was alles angeht, ja. Das kennen wir ja auch. Es ist einfach cool, es macht einfach Spaß, da abzudriften und in diese Welten, weil irgendwo kommt das Ganze ja auch her. Ich würde nicht sagen, dass das alles echt ist, aber natürlich, und wir wissen natürlich auch, wozu diese, sage ich mal, Märchen damals ins Leben gerufen wurden, um natürlich auch Menschen Regeln beizubringen, um sie davor zu bewahren, zum Beispiel nachts in den dunklen Wald zu gehen. Wie auch immer sowas, ne? Und fast hätte Anya Taylor-Joy auch mitgespielt in dem Film. Das wäre dann ihr, glaube ich, dritte Zusammenarbeit gewesen mit Robert Eggers. War aber gerade in den Dreharbeiten Scheduling-Konflikts zu Furiosa Mad Max Saga. Ja, und konnte deswegen nicht übernehmen. Aber Lily Rose Depp hat dann diese Rolle übernommen und ich denke mal, sie hat auf jeden Fall abgeliefert.
Ja. Absolut, ja. Also abgeliefert, also wirklich Gänsehaut. Ich habe dann irgendwann auch mal auch noch mal gelesen, dass auch bei dem Casting wohl die ersten Szenen Lily Rose so krass abgeliefert hat, ja, dass alle komplett am Set dort Gänsehaut bekommen haben.
Ja, Mann, glaube ich. Ja, die war so krass. Also es fängt ja auch an. Also wenn wir jetzt mal auf den Film eingehen, also was hier auch wirklich, also es war ja wirklich hoch antizipiert, was die Kamera angeht, was die Beleuchtung angeht. Und eine Sache ist mir direkt aufgefallen. Ich habe mir nochmal in Vorbereitung auf Nosferatu, also einen Tag vorher, nochmal das Original in einer richtig geilen Arthouse-Edition angeguckt. Auf ja, Blu-ray genau. Armor Royale könnt ihr euch alle für 8 oder 9 Euro bei jedem Saturn oder Mediamarkt kaufen oder beim Big A. Und was für mich ganz spannend war, war, dass ich bei dem 1922er nicht identifizieren konnte zwischen Tag- und Nachterzählung. Ja, und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass die Nachtszenen sehr blau gehalten wurden. Mhm. Ja, und das hat dann quasi die Nacht erzählt. Und dann habe ich halt diesen Film geguckt, Nosferatu, und die erste Szene, die zeigt ja auch gleich, okay, Spoilerwarnung, Serkan, ja, jetzt geht's los, ne? Also Leute, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann und ihr ihn sehen möchtet, dann schaltet jetzt weg, guckt euch den Film an und kommt dann gerne zurück, aber wir fangen jetzt an zu spoilern. Genau, die erste Szene, ja, die hat eigentlich schon so viel offenbart zum Film, ja. Der Film ist ja auch eine Art Prophezeiung, denn der Film fängt ja auch an mit einer auf Lily Rose Depp, ne? Also auf sie, wie heißt sie nochmal? Die Miss Hutter halt, ne? Klar, die Frau Alan von Hutter. Der Hauptdarsteller Alan Hutter, genau. Und man sieht ein Nachtbild und es ist sehr, sehr bläulich gehalten und sie sagt was auf, einen Chant, einen Fluch, sie beschwört irgendwas und dann diese Cinematografie von Jarin Blaschke, glaube ich, heißt er, sein DOP. Und du siehst halt einfach dieses krasse Umfeld, diesen Raum, richtig Blauton gehalten. Und dieser Vorhang mit dem Wind und dann kommt in dem Vorhang, alles, was du von Nosferatu siehst, von Graf Orlok, ist dieser Schatten in diesem Vorhang, wenn der Vorhang vom Wind so nach vorne gepeitscht wird. Also richtig, richtig geil. Und dann habe ich im Nachhinein gelesen, dass, was er gemacht hat, also ein Film mit der RGB gedreht, ne, also rot, grün, blau, und dass er dann einfach die Rot- und Grüntöne rausgenommen hat im Editing und somit halt dieses krasse Bild entstanden ist, was natürlich dann auch nicht nur, was natürlich auch bildlich total dem Original ehrwürdig wird, ne? Weil das auch bildlich so richtig krass aneinander gehalten ist. Also richtig, richtig nice Arbeit an der Stelle auch, was das angeht.
Das finde ich eben auch. Wir hatten ja jetzt schon an einigen Stellen ja gesagt, auch technisch so hervorragend. Und Robert Eggers, wirklich seine Handschrift, dass er halt auch wirklich immer alte Stilelemente auch immer mit aufnimmt. Respektiert da also auch das Original, wie du es so schön beschrieben hast. Ist ja auch eine ziemlich alte Technik irgendwie, Night at Day irgendwie aufzunehmen. Day for Night, genau so. Mhm. Den Exposure runter machst, die Farben rausnimmt, ne, weil früher einfach auch technisch einfach es nicht machbar war, auch finanziell nicht, dass man irgendwie so Nachtaufnahmen machen konnte.
Mit viel Licht und so, ne? Also
ganz genau. Das war einfach nicht möglich, auch mit den Kameras damals, mit den Linsen, die man auch damals hatte. Und das wurde halt als Stilelement hier aufgenommen. Das finde ich an dem Film generell eben auch so sexy. Es ist so ein Film, der hat sowieso eine sehr sexuelle Komponente, sag ich mal, so richtig so, das kommt an einigen Stellen, sickert es so durch und der Film ist so ein richtiger Rotwein, so, weißt du, so ein richtiger, weißt du, was ich meine, so ein richtiges Gedicht, so, ne, und du guckst du die Bilder an und die sind so verdammt dunkel und das ist aber auch geil, weil ich brauche nicht alles, da hatten wir auch mal drüber geredet, wir brauchen nicht immer alles in 4K und alle Details, ich muss nicht im Background den Typen seiner Haarsträhne im Gesicht sehen, sondern das wurde alles schön im Dunkeln gelassen, dass man schemenhaft gewisse Dinge auch erahnt und auch ein bisschen in den Hintergrund guckt, sehe ich da irgendjemanden oder ähnliches. Und ja, um da anzuknüpfen, was wie du gerade angefangen hast, Alan Hunter, Lily Rose Depp hier, die hier den Orlok und den Fluch des Orloks letztlich beschwört, ihn quasi ruft und dann ist der Beginn der Prophezeiung, würde ich sagen. Also Film ist ein Film, der um eine Prophezeiung eigentlich geht.
Voll, voll. Und ganz kurz mal, was du vorhin gesagt hast, so hier mit sexuell und sowas, ja, voll, auf jeden Fall. Ich habe auch neulich einen Artikel gelesen bei arthouse.de oder so ein Beitrag bei Facebook oder sowas, wurde den auch, also sie haben ihn sehr gefeiert, den Film, haben ihn aber auch genannt, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber irgendwas mit psychotischer, sexueller Gothic-Horror.
Ja, wenn irgendwie man sowas. Hört sich natürlich, also es ist ein bisschen befremdlich.
Man muss mal psychologischer, sexueller Gothic-Horror. Ja, warum? Weil erstmal ist es psychologisch, dass die Alan Hutter, die dreht ja völlig am Rad, was das angeht. Und Graf Orlok übernimmt ja auch alle anderen. Und er prägt einfach das Verlangen nach ihm so sehr hoch, dass die einfach da liegen und nachts, sobald es Nacht ist, halt von ihm träumen und dann immer auch gefühlt am Kommen sind, wenn sie ihre Fieberträume hat, sowas, ne?
Ja.
Und das ist natürlich, und da das, dieses Gotische, das gibt natürlich auch das Setting vom Film her, das Kostüm, also der Film spielt irgendwo im 18. Jahrhundert in Deutschland, in einer Stadt, die Wisburg heißt, also es ist eine sehr, sehr
Wismar, glaube ich,
Naja, im Film sagen sie Wisburg, glaube ich, ja, ja. Und es ist halt eine Stadt, die industriell im Kommen ist, also eine moderne Großstadt, und da gibt es auch ein Maklerbüro, und dann haben wir hier Thomas Hutter, und der kriegt dann den Auftrag, als junger Makler nach Transsilvanien zu fahren, um Graf Orlok halt diesen Immobilienvertrag unterzeichnen zu lassen. Der Graf Orlok, der kann anscheinend nicht warten, der möchte das alles vor Ort schon machen und möchte hinkommen und alles ist erledigt.
Aber es ist so ein Setup, ne? Also er wird ja da quasi, also das ist, glaube ich, ja dann, ne, der Simon McBurney, ne?
Knock? Herr Knock.
Herr Knock, genau. Also ja. Das muss man auch nochmal dazu sagen, das fand ich sehr gut, dass sie auch immer die Herr-Form natürlich genommen haben, ne? Und dann Herr Knock, der dann letztendlich ihn mehr oder weniger anweist, ne, dass er denn den Vertrag, den Immobilienvertrag, dann auch unterzeichnet.
Mhm.
Und es ist ja wie so ein Setup, ne? Da kommen wir wieder zurück zu der Prophezeiung. Denn Herr Knock spielt da ja auch eine wesentliche Rolle. Denn er ist der Vasall. Letztendlich kann man schon so sagen. Ne?
Total.
Es ist sein Meister, den er ja auch immer wieder als Meister im Film betitelt. Am Anfang weiß man es natürlich noch nicht. Deswegen hat man ja gesagt, Spoiler-Alarm hier, ne? Und das lässt sich aber auch nicht lange auf sich warten, dass man weiß, der spielt da eine wesentliche Rolle als Strippenzieher, damit denn der Herr Hutter sich dann auch ordnungsgemäß auf den Weg macht, ne? Und dann nach Transsilvanien, ne, die sich auf den Weg macht, den dunklen Weg. Das ist auch irgendwie, wie hast du das empfunden, den Weg dahin? Ja,
mega, mega.
Das war wirklich Gänsehaut, gruselig.
Einfach geil inszeniert, ne? Einfach geil inszeniert. Also ich habe mir auch oft schon so Reisen in die Karpaten angeschaut, ne? Also die Machbarkeit einfach geprüft. Einfach mal ein Reiseort, der jetzt nicht so vielleicht auf der Agenda steht von den üblichen Reisezielen halt sowas, ne, ja, ne. Und deswegen fand ich natürlich dieses Ganze drum geil. Also die Reise in die Karpaten, die Darstellung, dann kommt dann dieses Gypsy Town da an, ist auch mega cool, kommt an, alle umgarnen natürlich, also die ganzen Kinder denken natürlich gleich, oh, Geldsüchtigkeiten, wie auch immer, sowas. Dann wird er erst auch von dem. Bitte was?
Sorry, wenn ich da gerade so reingrätsche, ein bisschen hart, aber ich meinte so zu Tim, der neben mir saß, als ich dann die ganzen Leute, die da um ihn rumgetanzt ist, um den Herr Hutter, der dann in den Gypsy-Dorf da ankommt, kurz vor dem von dem Schloss, meinte ich, fühlt sich irgendwie ein bisschen an wie die U8 oder die U7, ja? Alle wollen was von dir.
Ja, genau, Berliner Luxus-U-Bahn-Linie, U8, U7, kann ich nur jedem empfehlen, der noch nie hier war. Fahrt einmal von vorne bis hinten. Einmal von Neukölln bis Kreuzberg ist ein Traum, Leute, und Wedding.
Ja,
ja, voll, ne? Also ja, jetzt, wo du es sagst, ey, ja.
Ja, nee, sorry, wenn ich dich da so rausgeholt habe.
Nee, alles gut.
Aber es ist mir so gerade nochmal so eingefallen, weil die Szene, wenn du das hier nochmal anguckst und jeder, der das sieht, und irgendein Berliner ist.
Mal. Oder musst einfach mal Kudamm runterlaufen. Do you speak English?
Weißt du? Genau, und wenn so ein Schild hinhalten, ne?
Okay, ja, genau. Und ja, also die Anreise, die fand ich mega. Natürlich super geil inszeniert, auch was die Kameraarbeit angeht. Ach, einfach alles, man. Dieses Ganze, ich war wirklich so in diesem Film im Tunnel, hat mich da so krass drauf eingelassen. Beim zweiten Mal, als ich den geguckt habe, auf einer kleineren Leinwand, dann noch mehr. Nee, war super cool. Also ich fand die damalige Uber-Variante auch geil, wie dann auf einmal diese Pferdekutsche vorkommt und hey, ist ja alles völlig legit. Ne? Auf einmal ist da eine reiterlose Pferdekutsche und steig mal ein, Bruder. Ja, komm, wird schon passen, Alter. Ne? Mach dir keine Sorgen, Bro, weißt du? Und vor allem so, was dann auch das Ritual angeht, was er dann in der Nacht verfolgt, ne? Als dann quasi eine Jungfrau zum Graf Orlok gebracht wird als Opfergabe und nebenbei einer Leiche im Sarg ein Pfahl durchs Herz gerammt wird. Ne? Also es ist schon cool, wie da auf jeden Fall auch so auf die typischen Mythen eingegangen wird, ne? Knoblauch von der alten Babuschka, die ihm dann Knoblauch gegeben hat und über Herz, also über einen Flock ins Herz und Tageslicht und sowas. Also ist alles dabei. Das wird alles sehr gut aufgerollt und ist natürlich auch, also ich habe mich auch immer gefragt, als ich auch das Original geguckt habe, wie will Robert Eggers das schaffen, weil das Original ist ein Stummfilm, ne, schwarz-weiß und du hast halt immer so eine Texteinblendungen, die dir dann halt irgendwie in regelmäßigen Abständen halt erklären, was halt gerade passiert, sowas, ne. Und da habe ich mich echt gefragt, okay, willst du es umsetzen? Aber er hat es wirklich so geil geschafft durch den Dialog und in der düsteren Atmosphäre. Also der Film ist ja auch sowas von düster, ne? Also ich glaube, da gibt es ja auch überhaupt kein Tageslicht, ne? Also es ist, glaube ich mal, nur bewölkt und Dunkelheit, ja, und sowas.
Ne? Also es gibt ein paar Szenen, da gibt es dann tatsächlich Tageslicht, aber fast ausschließlich ist alles im Dunkeln. Ja, und wie gesagt, du hast es gerade auch gesagt, ne, die sehr einladende Kutsche ohne Fahrer, die er dann in das Schloss, das ja auch tatsächlich gibt, ne? Burg Orava oder
ich glaube sogar auch mit Klaus Kinski gedreht, oder?
War das ja, die Burg? Ja, und auch Shadows of the Vampire.
Meine ich. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, ja.
Da will ich, also es ist wirklich so ein Ort, wo ich jetzt auch gerne mal hinpilgern will. Weil,
hundertprozentig.
Dieses Gemäuer, so kalt und ich fand das dann halt so imposant, als er dann durch dieses Riesentor durchgeht. Ich glaube, die Tor-Shutter gehen dann auch gleich runter. Hm. Er geht dann hoch und er erlebt da nur dunkle, kalte Räume mit hohen Decken, riesenhohen Decken und dann vor einem impulsanten Kaminfeuer sitzt dann der Graf Orlok und bittet ihn hinein und bittet ihn um den Vertrag und ihn bittet ihn freundlich hinzusetzen.
Also das finde ich auch so geil, wie er sagt nicht viel, aber er sagt es so richtig krass demanding und ja, direkt sowas, ne, dass man einfach auch nicht nein sagen kann.
Ganz genau.
Es ist you are late. My servants has retired for today. Come. Ja. Seat, drink,
Seat.
Ne? Und genau, also wirklich richtig, richtig nice.
Einschüchternd und du spürst ja auch, diese Stimme ist deswegen ja auch, das ist nicht ohne gemacht worden, das musste auch so sein, die Stimme muss wirklich in deine Bauchregion, du musst sie spüren, den Bass, ja, die ist wirklich extra einschüchternd gemacht und dazu auch die Statur. Von Graf Orlok, auch mal darauf zu sprechen zu kommen, ne? Sondern der Graf Orlok war ja im 1922 vielleicht auch aufgrund der Mittel von damals eher so ein schmaler Hans, ne? So ein bisschen mit so einem Buckel, mit langen
Fingernägeln, lange Ohren, Glatze. Genau.
Also sieht schon sehr, sehr abgemagert aus und hier siehst du eher so ein, ja, also mager ist er auch, aber du siehst ihn impulsant, riesengroßer. Ich meine, Bill Skarsgård ist ja auch, glaube ich, ein ziemlich großer Typ, ne? Ja. Aber das kommt auch nochmal zusätzlich mit diesem alten Mantel und auch überhaupt das komplette Design, die Entscheidung, was er anhat, ne? Also das sind auch historische Sachen, die dahinter stecken. Mhm. Ne? Graf Orlok mit einem Bart, ne?
So geil, Mann.
Gezwirbelt. Geil. Das hatte der alte Nosferatu nicht, der war immer blank wie ein Babypopo. Immer,
ja, aber du musst auch verstehen, dass damals da in Rumänien, ja, und Transsilvanien, genau, da war so ein Bart, war da modern. Das war angesagt. Ne?
Wenn du ein Mann warst, hattest du einen Bart. Fuck.
So ein Schnauzer. Ne?
Da gibt es nichts dran zu diskutieren. Wenn du keinen Bart hattest, hattest du entweder eine Krankheit oder du warst halt kein Mann. Ne? Von daher, das hat man eben, das meinte ich auch wieder, das historische. Das wird nicht einfach irgendwie so random gemacht. Da wird wirklich nachgeguckt, historisch, wie sah denn so ein Mensch aus in der Zeit.
Ja, Mann. Und ich habe ja mal gegoogelt, Bill Skarsgård ist tatsächlich 1,92 groß.
Ja, siehst du.
Also schon ein großer Dude, sowas. Absolut. Und das war für mich natürlich auch so ein, okay, wie sieht er aus? Ja, und man sieht tatsächlich nicht viel von ihm. Ne? Also man sieht eher immer nur so eine Silhouette von ihm. So eine Silhouette von ihm oder dann ganz nah auf sein Gesicht sowas, ne? Also so fast schon Detail auf sein Gesicht sowas, ne? Und das ist halt, und das haben sie halt mega gut gemacht und die sind treu geblieben, auch diesen langen Fingern und seiner Aufmerksamkeit, wenn er sich dann auch wie im Original mit dem Brotmesser schneidet und es blutet dann, wo sie dann halt auch weggeschnitten haben und er dann halt am nächsten Tag aufwacht und dann halt nur diese beiden Bissspuren auf Brusthöhe bei ihm sieht oder sogar auf der linken Seite, wo das Herz ist. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, ne? Aber schon sehr, sehr geil. Und dann, it was this moment that he knew he fucked up, ne? Thomas Hotter.
So, kann man wohl so sagen, ne? Und der Thomas, der gute Thomas, der muss ja da auch länger verweilen, als er sich eigentlich vorgestellt hat. Eigentlich hat er sich ja gehofft, ne? Er wird den Vertrag unterschreiben, ne? Das ist seine Immobilie und dann schön zurück zu seiner geliebten Ellen, ne?
Ja.
Die ja sehnsüchtig auf ihn wartet.
Die hat es ja schon prophezeit, ne? Also die wollte ja auch nicht, dass er geht, war? Die war, genau. Ne? Die hat schon gesagt so, ey, hör mal zu, Diggi, lass es sein, bleib zu Hause, komm, scheiß drauf, ich brauch das Geld nicht, uns geht's gut genug, let's go. Aber denkst du, Herr Hutter hat das gemacht wegen der Liebe zu seiner Frau oder der Liebe zum Geld?
Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mir auch jetzt gestellt. Da geht es jetzt schon ein bisschen so rein in, was ich da in den Film auch so ein bisschen reininterpretiere. Ja? Und ich würde sagen, dass die Vorstellung von einer guten Ehe da schon eher so dahingehend ist, dass man sagt, was braucht eine Frau, damit ich sie glücklich mache. Das heißt, ich sehe da auch so eine Prophezeiung darin, dass eigentlich die gute Ellen nur die Liebe möchte und der Mann sucht eigentlich nach was anderem. Er sucht nach Erfolg, um als guter Mann in der Außendarstellung gut dazustehen. Und da sind, glaube ich, konträre Vorstellungen zwischen den beiden, was eigentlich eine Liebe bedeutet. Und das, was letztendlich der gute Thomas ihr nicht bieten kann, das ist die Sehnsucht, das beschwört sie herauf in der Leidenschaft und kriegt es dann in einer Form, wie sie sich vielleicht doch nicht gewünscht hätte.
Ja, schwer zu sagen. Also ich dachte auch, dass er das wirklich aus mehr der Liebe zum Geld hin tut und seiner Karriere und seinem Erfolg anstatt der Liebe zu seiner Frau. Ich war dann aber, also es gibt ja dann die Szene, also wir sind im Schloss, ja, und er wird da ein paar Nächte lang ausgesaugt und Alter, wie krass ist auch diese Szene, wo Graf Orlok über ihm liegt und mit seinen Atemzügen, immer wenn er einatmet, diese ordentlichen Züge an Blut nimmt, ja, also ja, Dicker, einsaugt, ja. Wie krass war das bitte? Sowas habe ich habe sowas noch nie gesehen. Nee, normalerweise ist es immer so, du hast der Nacken ist frei vom Mann oder von der Frau, dann wird herzhaft in den Nacken reingebissen und es wird Blut gesaugt und es kommt so ein Bluttropfen runter und ein bisschen Blut am Mund und sowas, ne? Hier siehst du die ganze Scheiße, Blut und sowas nicht, aber du siehst, wie er einfach auf diesem leblosen Körper liegt, ja, oder diesen willenlosen Körper, diesen paralysierten Körper sitzt oder liegt, ja, nackt und einfach saugt und dieses Geräusch, also dieser Soundeffekt, dieses Sounddesign dabei, oh mein Gott, Alter, war das ekelhaft, ja, wenn er so, ich kann es gar nicht nachmachen, Alter.
Ja, 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 ist schwer nachmachen.
Aber dass er dann mit jedem, jedes Mal, wenn er quasi einatmet, diesen ordentlichen Schluck an Blut mit sich nimmt, sowas, boah, Alter, das war auch so krass gemacht, also Respekt an alle Beteiligten an der Stelle.
Ja.
Dann haben wir das, sorry.
Bitte? Nein, da wollte ich nur kurz, nur ganz kurz einhaken. Und zwar, wenn wir schon über die komplette Crew und über ein Meisterwerk reden, muss ich auch erwähnen, der Composer hier für den Soundtrack, Robin Carillon, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, sensationell, hat einen genialen Job gemacht. Es passt so schön zu dem Film. Leise Töne, aber auch so ne, zum Spannungs-, zum Peak immer so die richtigen Steps, die so richtig dann so zu einigen Jumpscares auch hin.
Aber sehr gut angelegte Jumpscares, ne? Also es gab so ein oder zwei, ja, so, ne, aber die waren nicht so nach dem Motto gewollt, point, sondern sie haben einfach, hierhin gepasst. Sag mal, der Komponist, hat er auch seine anderen Filme gemacht?
Du, da müsste ich jetzt erst echt gucken. Ich habe mir nur den Namen gemerkt, weil ich dachte, okay, mir, dafür, dass er so einen guten Job gemacht hat, let's see, ich kann ja mal kurz gucken. Ja, tatsächlich. Ja, ja. The Northman. Alle? Nee, bei The Northman hat er. Nee, scheinbar nur for The Northman.
Ja. Okay, cool. Ja, ja, hoffentlich, ja, hoffentlich der Beginn einer großen Freundschaft.
Absolut. Ich hoffe es auch.
Und ja, wie gesagt, und wir sind dann im Schloss und der lässt sich halt ein paar Nächte lang aussaugen. Und was ja auch cool war, was mir erst bei der zweiten Sichtung aufgefallen ist, war, dass er natürlich einen hat, also Herr Hutter hat dann natürlich von Graf Orlok einen Vertrag unterschrieben.
Mhm, genau.
Und er meinte halt so, ja, das ist hier der Übertrag und das muss so sein, hier mein Blutadel und das ist eine Schrift, die unsere Vorfahren benutzt haben. Aber er hat ja eigentlich seine Frau ihm überschrieben für einen und hat dafür dann einen Sack Gold bekommen.
Ja, genau.
Ist dir das aufgefallen?
Genau. Ja, ja, absolut. Er hat den Deal ja unterschrieben. Genau. Unwissend wahrscheinlich, ne? Aber er hat sich einschüchtern lassen, hat unterschrieben und er hat ja auch noch vom Kelch getrunken, wo man jetzt rumspinnen kann, was hat er da wirklich getrunken? War das nur Wein? War da vielleicht Blut drin? Was hat er da genau? Und er war ja da so ein bisschen benebelt. Mhm. Und hat sich ja dann wirklich, ne, nachdem er mit seinen leckeren, langen Fingernägeln da so rauf tippt und sagt, you need to sign here, ja, da weiß man halt nicht, was er da wirklich, oder er weiß nicht, was er da eigentlich getan hat, ne?
Voll, voll. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass er quasi seine Frau an ihn überschrieben hat und die Frau musste jetzt nur noch dann einwilligen. Ne? Also die Frau musste dann dazu gebracht werden, dass sie einwilligt und dann quasi zu Graf Orlok gehört. Und ja, genau. Und er lässt sich dann ein paar Mal aussaugen und versucht dann tatsächlich auch, ihn zu töten. Also er findet, also er rennt dann auf dieser Burg rum, findet dann so eine Tür, bricht ein mit einem Hammer und findet dann seinen Sarg und versucht dann halt den Pfahl in sein Herz zu rammen. Schafft er nicht. Graf Orlok bastet ihn quasi, hält den Schlag davon ab, wirft ihn weg, er rennt weg und dann blickt er zurück und dann noch dieses phänomenale geile Bild, dann steht er da, dieser riesige Graf Orlok mit seinen Höllenhunden links und rechts, ja.
But naked.
Nee, er war da wieder Graf Orlok in wie er ist, sowas, ne? Also so, he wasn't naked anymore, der war dann, nee, wie war, er war. Er
doch so nackt da, oder nicht, wenn ich es richtig
erinnere. Nee, hatte. Kann auch sein, weiß ich nicht. Ich glaube, man sieht sogar seinen Dong ein bisschen, ne?
Ja, ja, genau, das meine ich. Genau. Aber er ist impulsant und Nosferatu kommt ja sonst so langsam aus der Kiste.
Ja.
Der war instant da, ne? Wie
auch. Ja, ja, safe. Ja, ja, auf jeden Fall gutes Blut. Ja. Und ja, Mann, und dann flüchtet der Herr Hutter und fällt dann runter und in den Fluss. Und spätestens dann, da wusste ich, also, dass er dann, als er dann aufwacht und von den Nonnen aufgenommen wird, wird am Fluss gefunden. Spätestens da wusste ich, okay, he's in for the love, ja, also der legt jetzt wirklich Wert auf die Liebe und versucht seine Frau zu retten, weil er halt ganz genau weiß, was der vorhatte und deswegen glaube ich, dass das dann so ein, dass er dann auf jeden Fall auch aus Liebe gehandelt hat und nicht aus monetären Hintergründen sowas, ne?
Nee, ja, und macht sich dann gar nicht so, würde ich ihn jetzt auch nicht unterstellen, dass er das aus monetären, sondern eher so aus gesellschaftlichen Zwängen, so dass man weiß, das gehört sich so.
Also gesellschaftliche Erwartungshaltung.
Ja, das meine ich, ne? Ja. Weil er sagt ja auch zu seinem guten Freund Friedrich, der ja schon ein gemachter Mann ist, ja.
Reicher Erbe von der Werft.
Den bewundert er. Er möchte auch gerne das alles seiner Frau ja bieten. Ne? Er wohnt ja noch in einer kleinen Bude. Und ich glaube, da, klar, da spielt die Liebe mit, aber natürlich auch diese Anerkennung, dass du erst ein gemachter Mann bist, wenn du auch. Ja, wenn du all diesen Luxus auch eben deiner Frau bieten kannst, die ja traditionell eben nicht arbeiten geht.
Damals auf jeden Fall, also dieses typische Hausfrau-Image, sowas, ne? Der Mann muss arbeiten gehen und klar, jeder will halt Geld haben und Wohlstand haben und eine Bedienstete haben oder Bedienstete, Mehrzahl und ein Haus und hast du nicht gesehen, ne? Und einen privaten Kutscher und einen Koch und so, ne? Genau, ja, ich denke auch schon. Und der hatte sich ja dann auch Geld geliehen von Friedrich, von seinem Kumpel da, gespielt von Aaron Taylor Johnson, Friedrich Harding. Und genau, also es gab halt viele Gründe für ihn zu gehen. Er hatte natürlich auch nicht dieselben Albträume wie seine Frau Ellen Hutter, ne? Also natürlich wurde er nicht von diesen selben Albträumen geplagt, etc. pp. Der Graf Orlok, der schafft es dann zurück. Und hier gibt es auch so eine geile Szene. Also ich war ja auch super gespannt drauf, wie die das mit dem Segelboot erzählen, wie er dann ankommt. Und er bringt natürlich dann die schwarze Pest mit sich, fällt ein über Wisburg, bringt die Pest mit sich. Und das ist einfach auch so cool zu sehen. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, kannst du gleich was dazu erzählen. Aber man hat diese Stadt Wisburg kennengelernt, also voll die belebte Stadt, moderne Industriestadt, ne, wird größer und größer und größer. Und dann war die Pest da, alle sterben, alle Leute flüchten. Also er hat wirklich das Grauen nach Wisburg gebracht, einfach nur durch seine Präsenz, durch seine Anwesenheit.
Ja, ganz genau. Auch die Symbolik, ne, Ratten, ne, früher die Pest ist ja immer eng verbunden mit Ratten, ja. Die dann nachher von dem Schiff stürmen. Aber auch diese Übertragung, die muss ja auch generell von Graf Orlok irgendwie auch kommen. Ne? Denn auch die Nonnen, die du vorhin erwähnt hast, die wollten ja auch nicht, dass der Thomas überhaupt wieder zurückgeht. Mhm. Denn er bringt ja das Elend und den Fluch mit in die Stadt und wird damit eine Menge Elend und Tod mitbringen. Aber Graf Orlok, der wartet da auf niemanden, der sorgt schon selber dafür, dass die Prophezeiung erfüllt wird. Und ja, das ist halt auch ein geiles Bild halt mit der Plage, die er bringt, ne, die ganzen Menschen, die dann da durch die Straßen da laufen wild und die man weiß, ne, alle sind infiziert und Leute kriegen schon Pusteln im Gesicht und das ist ja.
Sehr gut. Das Spannende ist, also wie gesagt, um nochmal ganz kurz auf Belial zurückzukommen, der Erzdämon aus der Hölle, ja, also quasi ein Diener für Satan, ne, der war ja auch, also in der christlichen Bibel, in den jüdischen Schriften und sowas ist er ja auch dafür besagt, quasi auch die Pesten von der Hölle auf die Erde zu bringen. Ne? Und das macht dann ja auch quasi, also und Nosferatu soll ja ein Geschöpf von Belial sein und das macht dann ja auch, er bringt dann natürlich die Ratten mit einem Boot, die dann über Wisburg einfallen, die quasi da Chaos verursachen, ne? Und die Ratten sind natürlich Träger von den, wie man dann irgendwann herausgefunden hat, die Träger von den Flöhen, die dann für die schwarze Pest verantwortlich waren, die Flöhe auf den Ratten und sorgt natürlich dafür, dass in Wisburg halt das totale Chaos entsteht und niemand würde vermuten, dass da irgendein dunkler Dämon hintersteckt in Form von Graf Orlok, der sich dann über diese Stadt hermacht und und dann wahrscheinlich auch den Plan hatte, sich dann durch komplett Deutschland so zu fressen, ne? weil er sich bewusst ist, dass da in Transsilvanien, Rumänien, wo er herkommt, in den Karpaten, die Leute über ihn Bescheid wissen. Er versucht es dann natürlich, den Herr Hutter zu verkaufen als ja, Aberglaube und Mythologie und krasser Bullshit, glaubt ihr nicht und sowas, ne? Aber er ist halt the real deal, ne? Und er weiß ganz genau, dass in der modernen Stadt die Leute an sowas nicht glauben, wie dann auch der Friedrich halt auch, der glaubt halt bis zum Ende nicht dran, ne? Dass das eine dunkle Entity ist, die da Angst und Schrecken verbreitet und die Pest und alles Mögliche. Und das hat er einfach in der modernen Stadt sich dafür ausgesucht, auch aus dem Hintergrund, dass er da halt auch frei walten kann, weil die Leute eh nicht an so einen Quatsch glauben.
So sieht's aus. Das war halt so, ne? Wie du schon gesagt hast, auf dem Dorf ist es halt eher noch vertreten, ne? Und in der Stadt war man ja eben schon modern genug. Aber da kam dann natürlich auch, dann kam irgendwann jetzt auch William Defoe dann zum Spiel oder, ne? Dann wurde er letztendlich, verkörperte den Professor Albin Erbart von Franz, der in der Schweiz ja lebt, weil er ja auch als Professor dann ja, irgendwie verbannt wurde. Genau, weil er sich ja dann irgendwann den Mythen des Okkultismus und so weiter damit sich befasst hat nur noch und damit quasi für die Elite vom rechten Weg abgekommen ist. Und der wusste natürlich sehr wahrscheinlich über Belial und die Psalme und die ganze Mythologie um Graf Orlok und wurde dann als Instanz, als man wusste, wir sprechen hier über Sachen, die weit über unseren Menschenverstand sind. Wir brauchen da eine Autorität, die wirklich Ahnung hat. Und dann hat man dann den guten Professor Albin Erbart von Franz dazugeholt, der da halt eben eine wesentliche Rolle spielt in der kompletten Erklärung der Nichtwissenden. Und irgendwann, nachdem die Plage dann ja im vollen Gange ist, glaubt man auch immer mehr an diese Prophezeiung. Und ja, Willem Dafoe weiß auch mehr als der Rest definitiv, denn er ist ja dann auch jemand, der schon ganz genau weiß, was zu der Prophezeiung auch noch dazu gehört.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, der Willem Dafoe, der hat dem Film auch echt gut getan. Ne? Also der hat da nochmal so eine extra Portion Humor zum richtigen Zeitpunkt reingebracht.
Ja. Ja, ohne slapstickartigen Humor oder so, sondern wirklich punktierten, feinen, sensiblen Humor, der dann immer in den Zwischennoten, also fand ich auch sehr gut.
Voll, ne? Also da bisschen so dieser kleine so Nutty Professor Typ, ne? Nutty Professor, der halt weiß, dass was es da draußen alles gibt, ne? Also an paranormalen Aktivitäten. Und der deswegen dann halt verbannt wurde und belacht wurde und dadurch auch so ein bisschen so sich isoliert hat, sich abgekapselt hat von der Menschheit, von der Öffentlichkeit, sein neues Zuhause in Wisborg gefunden hat. Und der Dr. Wilhelm Sievers, gespielt von Ralph Ineson, den man auch schon als Vater aus The Witch kennt, von Eggers, weiß das halt und kommt halt auf ihn zu und bringt ihn dann halt dazu, denen zu helfen, weil er halt weiß, okay, der Alan Hutter, der geht's nicht gut, da hilft keine Medizin mehr, also keine klassische Medizin, ne? Da brauche ich jetzt jemand, der für uns um die Ecke denken kann. Und genau, das war dann auch der richtige Ansatz. Der Herr Hutter hat es dann wieder zurückgeschafft. Und Graf Orlok ist dann schon zu Alan Hutter auch gekommen und hat ihr dann Zeit gegeben, 3 Tage sich ihm zu übergeben, quasi verbal, und hat ihr dann halt auch angedroht, ich werde jeden Tag, also das war jetzt heute die erste Nacht, morgen werde ich das Leben deiner Freunde zerstören und am dritten Tag hole ich dich, und wenn du dich mir nicht gibst, dann zerstöre ich eben auch dein Leben und deinen Ehemann, den du ja so liebst und sowas, ne?
Ganz genau.
Und und dann Graf Orlok ist dann auch.
Sorry, weil du es gerade so schön gesagt hast, ne? Mhm. Angedroht und auch durchgeführt, ne? Also Graf Orlok ist kein Mann von großer Worte, ne? Oder
ein Mann der Taten.
Ein Mann der Taten. Am zweiten Tag, es ist übrigens auch eine sehr krasse Szene. Wie denn von dem guten Friedrich und seiner Family, ne, die Frau gespielt von Emma Corrin, auch sehr genial, und die Kinder sind im anderen Zimmer. Gute Mann schläft fest und tief, ich glaube, weil er auch, ich weiß gar nicht, weil er...
Der ist auch durch, ne?
Die Pest durch, ist
am Start, ey, genau. Und seine Frau, alle rasten aus um ihn herum, und er denkt sich so weiter, wen wollt ihr eigentlich verarschen hier? Was labert ihr die ganze Zeit von Nosferatu und die Pest und Dämon und bla, ne?
Aber die gute Mutter, ne, die wusste schon, Emma Corrin springt dann auf quasi und hört irgendwelche Geschreie der Kinder, denn der Graf Orlok nimmt sich, was er braucht. Er braucht frisches Blut. Das fand ich auch so krass, die Szene. Es gibt ein paar brutale Szenen, und die fand ich brutal, wie er letztendlich die beiden Kinder einfach so mit einer Hand so packt und wie so ein Capri-Sonne einfach ausschlürft und dann
wegschmeißt. Durstlöcher, Bruder.
Ey, wirklich richtiger Durstlöcher. Er hat nur noch gefehlt, dass er noch einmal drauf tritt, damit er das Trinkpäckchen kaputt macht. Aber genau, und natürlich wird die komplette Family, also auch Emma Corrin, oder wie heißt sie im Film nochmal? Hilf mir mal schnell.
Anna Harding,
die wird dann auch gelünscht, und der gute Friedrich ist schon alleine, ne? Hat alles verloren und ist ja dann auch von der Pest, glaube ich, befallen, ne?
Und ja, das Setup war halt so geil dahin, ne? Also die Ellen Hutter, die fragt dann halt ihre Freundin Anna, also die Frau von dem Friedrich, ob sie nicht bei ihr schlafen kann, ja, weil sie hat Angst und sie möchte nicht alleine sein. Und dann natürlich kommt dann Count Orlok in Schlaf zu ihr.
Stimmt.
Hey, hör mal zu, ja, jetzt sind wir hier und du machst jetzt, was ich sage, so nach dem Motto. Und dann befällt er auf einmal die Frau, ne? Macht sich halt an die Frau ran, saugt ihr Blut und man hört nur Geschrei und der Mann pennt an Nacht zwei und will nicht aufwachen, probably auch under the influence von Count Orlok, und rennt ins Zimmer und dann einfach nur, wie gesagt, man sieht nicht viel in dem Film, ne? Nicht viel an Blut und sowas, ein bisschen sowas, ne? Aber diese Andeutungen, also dass da auch so viel mit der Fantasie einfach gespielt wird, sowas, ne? Und das war ja auch das Besondere an diesem klassischen Horrorfilm, dass man halt mit seiner eigenen Fantasie arbeiten musste und die Fantasie ist halt grenzenlos in unseren Köpfen. Und genau, ja. Und droppt dann die beiden Kinder wie Durstlöscher runter auf den Boden, ja. Und großes Geschrei und am nächsten Tag dann sieht man so einen Cut, ganz harten Cut auf die Beerdigung mit zwei kleinen Särgen und einem großen Sarg für die Frau.
Total
krass. Und krasse Szene auf jeden Fall und Friedrich, der dreht natürlich völlig am Rad, weiß nicht, was er tun soll.
Aber jetzt glaubt er doch immer mehr an den großen Fluch, ne, den der Professor Albin ja letztendlich immer wieder erwähnt hat. Jetzt nochmal eine andere Fact. Du hast ja jetzt schon den Director's Cut, ne? Den hast du jetzt schon vorbestellt.
Extended Cut.
Oh, Extended Cut, ja, genau. Und weil du gerade gesagt hast, man sieht nicht viel, das ist ja auch wirklich das Geniale daran, dass man sich daran gehalten hat, wir müssen wirklich vielleicht hier ein paar Sachen auch rausschneiden, weil wir wollen so wenig wie möglich den Graf Orlok zeigen, sondern man will es im Ungewissen, im Dunkeln lassen, um die ganze Sache noch mystischer und noch dunkler zu machen, was auch wirklich genial gelungen ist. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den Extended Cut, weil da gibt es wohl noch ein paar andere Szenen, wo man ihn in voller Größe sieht. Und ich glaube aber, dass es insgesamt eine sehr gute Entscheidung war, dass man weniger zeigt, weil das ist generell etwas, was ich bei eben den Klassikern, bei alten Filmen auch immer wieder erwähne. Man muss nicht immer alles plakativ in your face geben. Das, was man, die Sachen, die zwischen den Zeilen sind, die man erahnt, wo man sich die Sachen in seinem Kopf halt eben ausmalt, das ist der eigentliche Horror.
Hundertprozentig, ja. Definitiv, ne? Und ich glaube genau darum geht es halt immer, sowas, ne? Also ist natürlich auch die Generation Horrorgucker, in der wir sind. Wir haben natürlich auch irgendwie diesen Wandel mitbekommen von diesen ganzen alten 70s, 80s Slashern. Dann gab es so ein bisschen so eine Mau-Phase, was das angeht, und dann hat halt Wes Craven mit Scream das Slasher-Horror-Genre so neu geschrieben, neu beschrieben. Und das ist quasi so und dadurch ist halt diese ganze neue Horror-Ecke halt entstanden, bis hin zu, wir haben es vorhin kurz drüber gesprochen, S zum Beispiel, ne? Oder Die Nonne, The Nun. Mhm. Ey, Digga, ich habe den Film im Kino geguckt und in den ersten 5 Minuten 5 Jumpscares, 5-mal die Nonne gesehen. Digga, ich hätte gehen können und ich hätte ganz genau dir sagen können, wie diese Geschichte geendet hätte. Und genauso ist es auch passiert. Und wird halt alles für die ganze Instagram- und TikTok-Generation alles so auf dem Silbertablett präsentiert, weil man nicht möchte, dass man einfach das Interesse verliert am Film, dass man weiter hinguckt und irgendwie dann, wenn es um Streaming geht, nicht wegschaltet oder wie auch immer, sondern immer halt dran bleibt. Deswegen muss immer was passieren, immer Blut, immer Jumpscare, immer die krassen Soundeffekte und Geräusche und sowas, ne?
Ja, und was wir mal für eine extra Folge mal aufheben könnten, glaube ich, weil das Thema ist so ein Generationsding, glaube ich auch.
Ne? Ja, also, total. Deswegen bin ich ja so froh, dass wir das so mitbekommen haben und deswegen auch zu schätzen wissen, was so wirklich ja Horror ist, ne? Langsamer, also Exorzist, ne, zum Beispiel. Ja, das klassische Beispiel. Oder der Weiße Hai. Na, das sind so krasse Spannungsfilme, ne?
Ja, wie oft sieht man den Weißen Hai, ne?
Im Film,
wie oft sieht man
den
Weißen Hai eigentlich, ne? Ja. Das ist ja auch, ne? Genau das,
total.
Was wir hier gerade
machen. Sieht der wird eigentlich nur mit der Musik immer gezeigt. Also, er wird nicht gezeigt, aber die Musik erzählt halt, dass der Hai jetzt da ist, dass die Gefahr da ist, und dann hast du halt mal eine POV vom Hai so. Und am Ende siehst du ihn halt ein paar Mal sowas, ne? Das ist schon, und das genau, das meine ich halt, ne? Und ja, genau, und das ist halt bei diesem Film, bei Nosferatu halt nicht so, dass man halt wirklich darauf achtet, okay, wie kommt der Film jetzt rüber? Lass dich mal ein bisschen hängen, und deswegen bin ich echt gespannt, wie der Extended Cut hier rüberkommt. Also ich bin echt gespannt, gibt's mehr Gewalt, gibt's mehr Graf Orlok, gibt's mehr Hintergrund, was ich natürlich auch persönlich hoffe, dass es einfach auch mehr Hintergrundwissen, weil diese ganzen Belial-Geschichten, das wird ja kein einziges Mal genannt im Film. Das ist alles, da bin ich durch Recherche drauf gekommen.
Ja.
Ne? Ja. Und Belial ist natürlich, wenn man auch ein bisschen weiter guckt, ist natürlich auch jetzt in der Popkultur mittlerweile voll angekommen, ne? In verschiedenen Filmen und sowas. Aber dass dann sowas halt auch mal beleuchtet wird und vielleicht da ein bisschen mehr Hintergrund, vielleicht ein bisschen mehr von den Traditionen oder von den Ritualen.
Okay, ja.
Genau, in dem Dorf da in Transsilvanien, wo er dann ankommt und so. Bro, ich freue mich auf jeden Fall drauf, den Film dann im Extended Cut nochmal zu gucken.
Ja.
Richtig gut, Alter. Richtig gut.
Und das ist ja auch wirklich ein Film wie, deswegen meinte ich vorhin, wie so ein Wein. Ne? Also der hat alle klassischen Mittel und dennoch schafft er es, in vielen Momenten Akzente zu setzen und eben mal die Nosferatu-Geschichte trotzdem einen ehrwürdigen Polish.
So eine, Digga, so eine Mann, Alter. Also der bleibt dem ja so treu, ne? Das ist unglaublich. Also ich finde es auch gut. Ich habe eine Kritik gelesen, ich glaube im Spiegel oder sowas, ne, dass ihm angekreidet wird, Robert Eggers, dass er nichts Neues erfindet oder keinen neuen Touch reinbringt, sowas, ne? Aber erstens finde ich das nicht. Ich finde, er bringt einen komplett neuen Touch rein, weil es ist immer noch ein Remake und kein Reboot. Viele verwechseln es immer.
Nee, genau.
Und bleibt halt und hat auch so eine geile Handschrift, die sich durch den kompletten Film zieht. Mhm. Ne? Und deswegen ist es auf jeden Fall für mich eines der besten Remakes, die ich jemals gesehen habe.
Würde ich so, ja, doch. Würde ich jetzt, also ich bin immer noch quasi im Hype, aber auch jetzt, nachdem ich ihn beim zweiten Mal habe ich ihn übrigens auch nochmal mit unserem guten Freund Yves angeschaut, ne, im Rollberg-Kino in Neukölln. Und war auch eine kleinere Leinwand, aber da habe ich mich mir auch ein paar Details noch ein bisschen genauer geschaut und muss auch sagen, dass wir wirklich hier ja in der Gänze von einem Meisterwerk sprechen. Ich muss jetzt aber noch mal ganz kurz den Klugscheißer spielen, ja, weil ich habe eben gerade noch mal nachgeguckt. Ich war mir sicher, dass ich das gelesen habe. Die Wisburg ist zwar richtig, aber Wismarck heißt es tatsächlich im Film. Mhm. Denn die eigentliche Location vom Original war in Wismar und Lübeck. Und die haben quasi eine fiktive Stadt draus gemacht und das ist Wismarck. Ja. Aber wie auch immer,
Cool, cool. Nee, spannend, macht ja auch Sinn.
Ja.
Ne, macht ja auch Sinn, es handelt sich schließlich um eine fiktive Erzählung und da kannst du dir egal was ausdenken. Ne? Und auch nochmal so ein Ding, was dann Robert Eggers auszeichnet, dass er sich halt wirklich auch Gedanken darum macht, wie kann man das erzählen. Und der hat ja auch erzählt selber, dass Nosferatu der erste Horrorfilm war, den er gesehen hat mit 9 Jahren und hat dann auch in der Highschool mit einem Kumpel ein Theaterstück inszeniert Nosferatu. Ja. Zu Nosferatu und hat dann daraufhin ist dann jemand auf ihn zugekommen und hat ihn gefragt, ob er nicht Bock hatte, mit größeren Mitteln auf einer größeren Bühne mit mehr Zuschauern das Ganze nochmal zu machen. Und das war wohl auch für Mr. Eggers der Wink mit dem Zaunfall quasi, okay, ich möchte Filme drehen, ich möchte Horrorfilme drehen, ich möchte in Nosferatu ein richtig geiles Remake geben. Und der Film war ja, der ist ja schon seit 2015, also seit jetzt 10 Jahren in Entwicklung gewesen. Ne? Also die Idee war schon ganz, ganz früh da. Ja. The Witch ist es dann geworden 2015, dann Lighthouse, dann Northman und jetzt halt Nosferatu. Und
das ist eine Herzensangelegenheit. Das
ja, merkt man, ja, das merkt man total. Ne?
Eine Menge Leidenschaft drin, Liebe fürs Detail. Da wurde eine Menge recherchiert, da wurde an so viele Sachen gedacht. Aber während dem Film sieht man auch so ein paar Grachten. Ja, das hat mich, weil ich da zuletzt mit meiner Frau war, auch so fast so ein bisschen an Brügge erinnert. In Belgien liegend, für die nicht so guten geografisch wissenden Menschen hier, ja, kann ich sehr empfehlen. Einmal Brügge sehen und sterben, quasi. Aber wurde denn überhaupt gedreht? Wurde das
alles entschieden? In Deutschland, also es wurde tatsächlich Corbin Castle gedreht. Also ja, da der Trailer, dann wurde in Kanada wurde viel gedreht und in der Czech Republic wurde viel gedreht. Also es wurde tatsächlich gar nicht, in Deutschland gedreht. Ne?
Also ja, ich hatte wegen den Grachten, hatte ich fast gedacht, dass da vielleicht ein paar Aufnahmen auch irgendwo in Holland oder in Belgien entstanden sind. Und total daran erinnert hat. Aber also das ist pur Gothic. Also auch alle Leute, die generell so auf Gothic-Horror und so auch stehen, die werden hier absolut auf ihre Kosten kommen. Wer da so für ein Fable hat, der wird diesen Film einfach nur vergöttern.
Total, total. Ja, und ich habe auch, der Film ist ja, also ich habe etwas gelesen über ein Sneak Preview irgendwo in Bayern, in einer größeren Kinokette. Und nach diesen Sneak Previews hat das Publikum immer die Möglichkeit, den Film mit Schulnoten zu bewerten.
Okay.
Und ein Sneak Preview ist ja sehr beliebt. Erstens, weil du nicht weißt, was kommt, klar. Zweitens, weil dann der nächste große Blockbuster vielleicht kommen könnte mit Dwayne Johnson in 2 Wochen. Und drittens, weil es nur 5 € Eintritt kostet, zumindest in Berlin.
Ja.
Wie gesagt, in einem größeren Kino in Bayern irgendwo, ich weiß nicht wo, frage mich nicht, hat dieses Sneak Preview stattgefunden und die Bewertungen wurden abgegeben und die Mehrheit, also nach Schulnotensystem, und die Mehrheit hat den Film eine 5 gegeben. Nosferatu. Naja, aber es wundert mich nicht, weil du musst echt schon ein Filmliebhaber sein und ein gutes Verständnis dafür haben und die Kunst an so einem Machwerk einfach zu schätzen wissen, sowas. Ne? Also du kannst da nicht reingehen und erwarten, ich habe hier Action und miese, brutale Gewalt und Jumpscares und also, wenn man in den Film geht und sagt, voila, Dracula, Bruder, let's go, Alter, hast du mich getäuscht, sowas, ne? Hast du dich getäuscht, sondern man erwartet wirklich düsteren, atmosphärischen Horror. Und deswegen würde ich Nosferatu das ist schwer zu sagen, 8,5 von 10 geben. Ja, vielleicht sogar eine 9 von 10 oder 8,5. Ja, ich bleibe bei einer 8,5 von 10. Wenn man jetzt mal die Werke wenn ich mal die Werte von Robert Eggers bewerten kann, wäre an Platz 4 wäre bei mir, also Platz 3 sind Northman und Lighthouse, Platz 2 Nosferatu, Platz 1 nach wie vor The Witch. Also an The Witch kommt für mich nach wie vor überhaupt nichts dran, aber auch wirklich überhaupt nichts. Aber Nosferatu hat sich definitiv Platz 2 verdient. Dicht gefolgt von North Face und Lighthouse. Also es ist echt schwierig, seine Filme zu bewerten.
Ja.
Welches Ranking würdest du dem Film geben von seinen Werken?
Ja, ich habe mir gar nicht so viel an jetzt irgendwelche Rankings und genaue Zahlen jetzt so. Ich habe den ja sehr lange auf mich wirken lassen beim ersten Mal und beim zweiten Mal habe ich es umso mehr genossen und würde jetzt so nach der zweiten Sichtung eher so pendeln zwischen 9 von 10 oder 10 von 10 sogar, weil irgendwann muss man dann ja auch mal berechtigterweise auch mal eine 10 geben.
Ach, krass. Wirklich eine 10, ja, wow, cool.
Ja, ich glaube, dass der mit der Zeit noch reifen wird, ja, weil der bietet halt auch bei der zweiten und von mir aus auch der dritten, vierten Sichtung so viele Sachen, die man noch entdecken kann. Wir haben ja gerade schon sehr viel darüber geredet, sodass ich bleibe mal jetzt trotzdem bei einer 9 von 10. Tendenz hoch zur 10 von 10, aber bleib jetzt bei der 9 von 10, weil ich habe jetzt so oft gesagt, Meisterwerk, da kann ich jetzt nicht mit einer 8 kommen.
Ja, ist schon ein krasser Film. Ne? Also das muss man schon sagen, ist schon ein sehr krasser Film. Wenn es was zu bemängeln geben würde an den Film, gäbe es da was? Da muss ich das schwierig, ne? Das wenn muss man schon mit der Lupe rangehen, wa?
Genau, wenn du danach, nach der Frage schon so jetzt erstmal überlegen musst, ist ja schon eine Antwort genug im Grunde genommen,
ja,
dass da eigentlich sehr, da musst du wirklich, also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was, vielleicht kann man das nochmal machen, wenn man den Extended Cut gesehen hat. Vielleicht kann man dann nochmal so einen Vergleich machen und die liegen gelassenen Möglichkeiten vielleicht dann erkennen. Aber jetzt würde ich sagen, ich sehe da nichts, was mich irgendwie stören würde.
Geil, Digga. Geil. Feier ich sehr. Also ja, es ist für mich ist tatsächlich auch schwer, jetzt Kritik zu üben an dem Film. Also ich bin echt überlegen, wenn man vielleicht irgendwas sagen könnte, dann wäre es vielleicht ein bisschen, dass man vielleicht die... Ach, Digga, das ist Schwachsinn. Das
wie fandest du die Länge des Films?
Nee, kam mir gar nicht so lang vor. Nee, ich fand die Länge auch perfekt eigentlich. Also 2:11, glaube ich, geht der. Ja. 2:12, ja, 2:12. Also wenn man, also eigentlich schwierig, also wenn man wirklich nach dem Haar in der Suppe sucht, dann vielleicht die Emma Corrine, also die Anna Harding gespielt hat, vielleicht war die das schauspielerische Lowlight. Oder vielleicht einfach hat die auch sie war halt nur da, keine Tiefe, hatte keinen Zweck für mich, wurde einfach nur dann am Ende halt gekillt, ne, war ein wichtiger Anhaltspunkt für unsere Hauptdarstellerin, für Alan Hutter. Wenn, dann würde ich in die Richtung gehen, aber ansonsten ist es da echt schwer, was zu finden.
Also es ist schon, ja, ich glaube, ich Respekt an Emma Corrin, ich glaube nicht, dass das, es liegt einfach an wie wenig, wie viel Rolle sie bekommen hat auch.
Es aber verstehst du, aber kannst du mich da nachvollziehen irgendwo, wenn ich das so
sage? Ja, schon, klar, aber die ist jetzt nicht unbedingt so, hat keine Tiefe, aber die Frage ist halt, braucht sie diese Tiefe überhaupt hier? Sie ist ja eben nur Mittel zum Zweck und von daher.
Absolut.
Und das, was sie nicht darbietet, das bringt dann halt eben Aaron Taylor Johnson mit, der gute Friedrich, der macht, das finde ich auch sehr gut.
Der Fritz, ja. Ja, aber es ist echt schwierig, da an dem Film irgendwas aufzusetzen, weil er ist einfach ein extrem runder, extrem geil zu Ende erzählter Film. Auch der Final Shot am Ende, das ist ein, Digga, das ist ein fucking Kunstwerk, Alter. Das ist ein fucking Gemälde, ja. Das Ende. Also es ist schon echt super. Also
es wurde nicht zu viel von dem Alten entfernt, kann man nochmal so abschließend sagen. Ne? Es wurde wirklich originalgetreu der Mythologie gefolgt. Es wurde Respekt, also über dem Markt.
Ja, absolut.
Respekt
100%ig,
an das eigentliche Meisterwerk.
Max Schreck und Mono, die würden Beifall geben. Ich glaube
auch. Ja, also wunderbar, wunderbar. Sie würden
aus dem
springen und den Zwacker aus dem Auge fallen lassen und sagen, das war wunderbar, Herr Eggers.
Ja, und fucking Bram Stoker, der würde auch seinen Respekt geben, safe, ne? Also echt ein geiles Remake, kann man sich angucken.
Leute, guckt euch an, unbedingt. Das ist kein Versprechen oder leeres Versprechen. Es ist ein wahnsinnig schöner Gothic-Horror und das ist definitiv ein Horrorfilm, aber eben ein Klassiker-Horrorfilm, auch wenn er ein, zwei Akzente von Jumpscares hat. Die sind auch alle gut gesetzt, die haben alle ihre Berechtigung. Hier ist nichts cheesy, hier ist nichts irgendwie billig. Jedes Detail hat seinen Sinn und Zweck. Ja, und deswegen gibt es bei diesem Film auch wirklich, kann man nur Mehrfachsichtung auch empfehlen, um das alles aufzusaugen. Und diese 2:12, die gehen
total
im Nu vorbei und du bleibst geflasht in deinem Kinositzen erstmal.
Genau, also guckt ihr euch an den Film, hat uns sehr gefallen. Hier noch ein paar Facts. Budget geschätzt 50 Millionen Dollar, hat am Eröffnungswochenende 21 Millionen Dollar eingespielt. Mittlerweile weltweiter Einspielbetrag 63 Millionen Dollar. Das heißt, er hat das Budget schon reingeholt. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Millionen Dollar dazu. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir von Robert Eggers noch viele geile Filme gezeigt bekommen. Der hat ja auch schon ein bisschen andeuten lassen. Er hat Willem Dafoe schon gefragt, ob er in seinen nächsten zwei Filmen mitspielen kann und Robert Eggers hofft, dass er zumindest einen dieser zwei Filme dann auch in die Tat umsetzen kann.
Ja.
Sehr, sehr cool. Wir freuen uns drauf.
Und Producer, würde ich nochmal kurz auch nochmal sagen, so ein Chris Columbus, ne, der hat auch den Riecher für eine gute Story. Also, ich meine, die Story ist ja bekannt, ist ja jetzt ja kein nichts Unbekanntes, aber der wusste auch, wer das Ganze hier ausführt. Ne, also für diejenigen, denen es nichts sagt, ich meine, denen haben wir Sachen zu verdanken, wie die Goonies, Gremlins,
Kevin allein zu Hause.
Ja, all die geilen Geschichten, die uns in unserer Kindheit begleitet, der weiß schon, der hat einen guten Riecher, einen guten Sinn dafür, was ein Erfolgsgarant ist.
Du, und vor allem ist halt Chris Columbus ist halt auch ein Hollywood Powerhouse und ich glaube, so einen brauchst du definitiv, wenn du dich in der Indie-Horror-Welt bewegst. Und mit großen Budgets so eine Filme umsetzen kannst, wie Robert Eggers das tut. Ne? Da haben sich zwei gefunden. Ich hoffe, das macht ihm weiter die Tür auf, also noch weiter, als es schon ist. Hast du noch was zu sagen, Bro? Oder wollen wir die Folge zumachen für heute?
Ich würde sagen, ey, wir haben jetzt wieder genug darüber geredet, über noch einen so jungen, frischen Film. Jeder, der jetzt zugehört hat, hat ihn wahrscheinlich schon gesehen und kriegt jetzt vielleicht ein bisschen Geschmack oder Lust darauf, dass er sagt, oh, jetzt, nachdem ich mir noch ein paar hoffentlich Wissenswertes mitbekommen habe, ziehe ich mir gleich nochmal rein, macht es auf jeden Fall. Sobald er auf Blu-ray rauskommt, kommt er direkt auch gleich in den Player bei mir wieder rein, weil der wird noch öfters gesichtet werden, da bin ich mir jetzt schon sicher.
Jo, sonst gibt's nichts. Wir sind Fanboys, also Fanboy-Alarm, ja. Geiler Film, guckt ihn euch an. Bro, ich danke dir vielmals.
Ja, ich danke dir. Danke euch fürs Zuhören.
Genau, danke fürs Zuhören. Kommentiert, liked und bewertet diese Folge bei den gängigen Anbietern. Wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wie gesagt, gebt uns gerne 5 Sterne, lasst uns ein paar Kommentare da bei Instagram, horror.hz. Da könnt ihr uns finden. Wir freuen uns über jeden von euch und über den regen Austausch. Macht's gut, habt noch einen geilen Tag für euch oder Nacht oder Morgen. Wie auch immer, Geschöpfe der Dunkelheit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.